So, ich werde versuchen, das etwas in Verzug geratene Programm wieder aufzuholen. So gegen 4 Uhr werde ich mich bemühen, Schluss zu machen. Ich muss auch noch vorausschicken, dass ich nach der Pause, dem Lauf der Pause, leider nach Hause fahren muss. Angeheiratete Verwandtschaft heiratet heute, oder einfacher gesagt, der Cousin unseres Schwiegersohnes heiratet heute und hat uns zu seiner Hochzeit eingeladen. Weil aber der Termin des Jugendtages früher angekündigt war, habe ich gesagt, also ich kann höchstens am Abend kommen. Und so habe ich mich dann entschieden, nach der Pause zu dieser Hochzeit zu fahren. Danke, wenn ihr mir das nicht übel nehmt. Und das hat also nichts mit fehlender Bruderliebe zu tun, Hartmut. Danke für deine Worte eben, die wirklich sehr, sehr wichtig waren, gerade in einer Zeit, wo die Gemeinden doch sehr, sehr aufgewühlt sind und es viele unnötige Streitigkeiten gibt. Ja, es soll um das Thema Gebet gehen. Diese Folie, die ich eigentlich über Overhead-Folie etwas größer einblenden wollte, muss nicht im Detail erkannt werden. Ihr dürft dieses Blatt dann auch gerne mitnehmen. Das liegt hier vorne aus. Es soll nur einen Überblick geben zum Thema Jesus betet und lehrt beten. Wir wollen einen kleinen Einblick in die 4 Evangelien tun und uns die Frage stellen, was lernen wir zunächst über den Herrn Jesus selber, wie er gebetet hat, und dann auch, was er seine Jünger zu diesem Thema gelehrt hat, was wir dann lernen, zunächst aus seinem Vorbild, aber dann auch aus seinen Belehrungen. Interessanterweise finden wir ungefähr 30 Stellen, die ihn als den Betenden zeigen, und wiederum ungefähr 30 Stellen, die ihn zeigen, wie er über Gebet lehrt. Ich weiß nicht, ob meine Zählung ganz genau ist, darum habe ich jetzt gesagt ungefähr. Also Jesus betet, da finde ich 29 Stellen, und er lehrt beten etwa 33 Stellen, aber es ist ungefähr ausgeglichen, 30 zu 30. Also was er lehrte, tat er auch. Wundert uns nicht bei ihm. Ich muss noch vorweg schicken, dass man sich ja manchmal fragt, wenn man über den Herrn Jesus spricht, darf man jetzt auch Jesus sagen oder muss man ihn immer Herr Jesus oder Herr Jesus Christus nennen? Ich komme zum Ergebnis, dass wenn wir ihn beschreiben, so wie er in den Evangelien vorgestellt wird, wenn wir auf ihn schauen, wie er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, dann dürfen wir ihn so bezeichnen, wie die Evangelien das auch etwa 500 Mal tun, einfach mit seinem Namen Jesus. Denn damals lebte er bekannt als Jesus, Jesus von Nazareth. Aber am Ende vom Lukas-Evangelium, in Lukas 24, Vers 3, als die Frauen zur Gruft gehen und Jesus salben wollen, da finden sie seinen Leib nicht mehr, und da heißt es, als sie hingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Warum? Weil er aus den Toten auferstanden war. Und von dem Moment an, insbesondere dann in den Briefen, wird er als der Herr Jesus oder Herr Jesus Christus bezeichnet. Es ist also ein Unterschied, ob wir von seinem Menschsein hier auf der Erde sprechen, wie er damals gelebt hat, als er der Mensch Jesus war, und wie wir ihn jetzt kennen, verherrlicht im Himmel als unser Haupt und als der jetzige und auch zukünftige Herrscher, ist er der Herr Jesus Christus, Herr über alle Dinge. Er war es natürlich zu aller Zeit, aber als Mensch hier auf der Erde wird er von den Evangelisten einfach als Jesus beschrieben. Und darum erlaube ich mir zu sagen, wir wollen sehen, wie Jesus betete und wie er seine Jünger beten lehrte. Aber wenn wir jetzt an den verherrlichten Herrn denken, dann sagen wir Herr Jesus. Das nur, um vielleicht die Art und Weise, wie wir über ihn reden, zu differenzieren. Wenn wir ihn anreden, dann habe ich mir angewöhnt, immer Herr Jesus zu sagen. Man sieht das auch in den Evangelien nicht anders. Da, wo er angeredet wird, da, wo Menschen zu ihm kommen und ihn ansprechen, benutzen sie immer einen Titel, Rabbi, Herr oder Meister, aber er wird nie direkt, hey Jesus oder Jesus, komm mal oder Jesus, sag mal, so wird er in den Evangelien auch nicht angesprochen von Menschen. Selbst die Pharisäer und Schriftgelehrten benutzen einen Titel. Nur die Dämonen Sie sagen Jesus oder Jesus Nazarener. Sie sprechen ihn ohne Titel an. Das warnt uns vielleicht auch, hier mit der gebührenden Ehrerbietung zu leichtfertig umzugehen. In der vergangenen Teenager-Ferienbibelschule hat mich jemand gefragt, warum hat Jesus hier auf der Erde eigentlich gebetet? Wenn er doch Sohn Gottes war, wenn er in ständiger Gemeinschaft mit seinem Vater war, wofür brauchte er noch zu beten? In Lukas 5, Vers 36, Vers 33, wird uns eine Art und Weise des Gebets genannt, die Jesus bestimmt nicht praktizierte. Und diese Art und Weise ist die, die viele Menschen eben unter Gebet verstehen. Lukas 5, Vers 33. Das sind jetzt die Pharisäer, die hier sprechen. Sie sprachen zu Jesus: Warum fasten die Jünger des Johannes oft und verrichten Gebete, gleicherweise auch die der Pharisäer? Die deinigen aber essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt doch nicht die Gefährten des Bräutigams fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Was ist der Unterschied zwischen Gebete verrichten und beten? Auch die Buddhisten verrichten Gebete, bis dahin, dass sie einfach Gebetsmühlen anwerfen, die dann drehen und durch dieses Drehen, so in der religiösen Vorstellung der Buddhisten, werden Gebete aktiviert und die Geister dadurch irgendwie beeinflusst oder was auch immer. Viele religiöse Menschen, oder vielleicht müssen wir sagen, im Konzept aller religiösen Menschen ist Gebet eine Pflichtübung, ein Verrichten von einer Pflicht, und ich leiste diese Pflicht ab. Das hat Jesus als Mensch hier auf der Erde ganz bestimmt nicht getan. Er hat nicht Gebete verrichtet, sondern er hat gebetet. Und er sagt zu den Pharisäern, er spricht nicht von seinem Gebetsleben mit seinem Vater, von seiner Gemeinschaft mit ihm, sondern er braucht ein menschliches Bild. Er sagt, wenn der Bräutigam mit seinen Brautgefährten, mit den Gästen des Brautgemaches zusammen ist, dann ist das nicht der Moment, um zu fasten, sondern um fröhlich zu sein, sich über die Gemeinschaft zu freuen. Und es ist das Ziel unseres himmlischen Vaters, durch den Herrn Jesus uns in eine vertraute Gemeinschaft mit ihm hineinzurufen, dass das Gebet wie ein Atmen der Seele und des Geistes wird und nichts mit Pflichtübung zu tun hat. Es ist genauso, wie wenn ich dich fragen würde, warum atmest du überhaupt so oft? 3 Minuten könntest du es eventuell schaffen, es nicht zu tun, aber dann würde es gefährlich werden für deinen Körper. Und genauso dumm ist es zu fragen, warum soll ein Christ überhaupt beten? Und genauso noch dümmer wäre es zu fragen, warum hat Jesus überhaupt gebetet? Es gehörte ganz einfach zu seinem Leben, zu seiner geistlichen Atmung. Beten ist wie die Atmung des Körpers für die Seele und für den Geist. Beten heißt Gemeinschaft praktizieren mit dem Vater im Himmel. Zunächst einmal, das ist die Grundlage unseres Gebetslebens. Es ist nicht eine Pflicht, eine Arbeit, obwohl es diese Aspekte dann auch haben kann. Aber zunächst einmal müssen wir uns bewusst werden, wenn ein Baby geboren wird, ein Baby Christ jetzt, zu neuem Leben kommt, dann ist es das erste Zeichen von wirklichem Leben aus Gott, dass er anfängt zu beten. Als Paulus, nachdem er auf dem Weg nach Damaskus niedergeworfen war und dem Herrn begegnet war, da heißt es von ihm, kurze Zeit später, als er blind war und wartete darauf, dass Ananias zu ihm kam, um ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehen würde, heißt es von ihm, er betet. Das war das erste Lebenszeichen eines wahren Lebens aus Gott bei Paulus, dass er betete. Und mit diesem Beten natürlich auch ein Warten auf das Reden Gottes zu uns. Das ist genauso dazugehörend, dann das Hören. Das Beten ist das Reden und das Hören ist dann eben das Wort Gottes, das zu uns spricht und auf das wir hören möchten. Es ist ein Hin und Her. man kann es vielleicht auch ein Atmen nennen, im Sinne von Ein- und Ausatmen. Also, Beten ist nichts Mechanisches, schon gar nichts religiös Verpflichtendes, sondern es ist etwas organisch Lebendiges. Und deshalb ist es ganz normal, dass der Herr Jesus hier auf der Erde gebetet hat, ständig im Gebet war mit seinem Vater. Trotzdem möchte ich sehr vorsichtig sein, wenn ich über den Herrn Jesus spreche und über sein Gebetsleben. Es war ganz bestimmt anders, einfach tiefer, vollkommener, schöner, als das Gebetsleben irgendeines anderen Gläubigen, der hier auf der Erde gelebt hat. Wir können nicht in das Geheimnis seiner Gemeinschaft mit dem Vater hineinschauen. Da wollen wir uns sehr davor hüten, irgendwelche voreiligen Aussagen zu machen. Ich denke immer an die Menschen in 1. Samuel 6 aus Bet-Shemesh, die voreilig in die Bundeslade hineingeschaut haben. Als sie von den Philistern zurückgebracht worden war ins Land Israel, da wurde sie in Bet-Shemesh deponiert. Und die Leute von Bet-Shemesh, die waren vorwitzig, oberflächlich, nicht sehr ehrfürchtig. Und die haben einfach aus Neugierde in die Bundeslade hineingeschaut. Und dann heißt es dort in 1. Samuel 6, der Herr schlug sie und es starben 70 Menschen, weil sie die Bundeslade, die ja ein Bild ist auf den Herrn Jesus, nicht mit der gebührenden Ehrfurcht behandelt hatten. Und so wollen wir auch, wenn wir über den Herrn Jesus sprechen, wie er gelebt hat und vor allen Dingen, was in seinem Inneren war und seine Beziehung zu seinem Vater, sehr vorsichtig sein und nicht über die Schrift hinausgehen und irgendwelche Dinge behaupten, die wir vielleicht vom Gefühl her empfinden, aber die wir von der Schrift ja nicht bestätigt finden. Ja, wir unterhielten uns im Auto auf der Fahrt hierher, was wohl das Gebetsleben des Herrn Jesus ausgemacht hat. Und zwei Stellen sind uns dazu eingefallen. Zum einen war bestimmt die Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn eine Gemeinschaft der großen Freude. Mir ist einmal aufgefallen, dass das einzige Mal, wo von Jesus hier auf der Erde in den Evangelien berichtet wird, dass er sich gefreut hat, in einem Augenblick steht, wo er seinen Vater preist. In Lukas 10, Vers 21, in selbiger Stunde frohlockte Jesus im Geiste, oder freute sich Jesus im Geiste und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Interessant, nicht wahr? Die einzige Stelle, wo von Jesus gesagt wird, dass er sich freute, ich weiß, im Hebräerbrief gibt es auch noch eine Stelle, aber ich beschränke mich jetzt mal auf die Evangelien. Er preist seinen Vater für die Pläne und die Vorgehensweise des Vaters in der Offenbarung des Geheimnisses des Evangeliums an die Menschen. Er freut sich über das Handeln und über die Gedanken des Vaters. Er freut sich und betet, bringt diese Freude im Gebet zum Ausdruck. Aber zugleich war sein Gebetsleben, und jetzt nehme ich doch eine Stelle aus dem Hebräerbrief, auch sicher von tiefer inneren Not gekennzeichnet, insofern als er in die Gemeinschaft mit seinem Vater all seine große Traurigkeit über die Gegenwart der Sünde in dieser Welt zum Ausdruck brachte, wie er die Menschen sah, wie sie von der Sünde in Furcht und Schrecken und alle möglichen schlimmen Wege verstrickt waren und bedrückt waren und wie er dann natürlich dadurch, dass er für diese Sünde sterben sollte, für diese Sünde ans Kreuz gehen sollte, auch einen ganz schweren Weg vor sich hatte, so heißt es in Hebräer 5 von ihm, dass er, Hebräer 5, Vers 7, dass er in den Tagen seines Fleisches, das ist einfach eine Bezeichnung für sein irdisches Leben, dass er in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, dem, der ihn aus den Toten zu retten vermochte, dargebracht hat, mit starkem Geschrei und Tränen. und um seine Frömmigkeit willen erhört worden ist. Mit starkem Geschrei und Tränen in den Tagen seines Fleisches, war das nur in Gethsemane oder war das auch bei anderen Momenten, wo sie Steine aufhoben, um ihn zu steinigen, oder in der Synagoge zu Nazareth ihn über die Felswand hinabstürzen wollte? Waren da auch schon Gebetszeiten, wo er sich zurückzog und mit starkem Geschrei und Tränen zu seinem Gott und Vater rief: Hier möchte ich nicht etwas behaupten, was ich nicht wirklich belegen kann. Ganz sicher hat er in Gethsemane so gebetet. Aber da es heißt, in den Tagen seines Fleisches mit starkem Geschrei und Tränen, vielleicht ist auch eine Mehrzahl zu sehen, die darauf hinweist, dass er öfters in seinem Gebetsleben Momente tiefer Traurigkeit und Not empfand, wenn er das ganze Elend der Sünde und die Folgen der Sünde, die ja dann auch auf ihn kamen am Kreuz, vor Augen hatte. Das können wir also sicher sagen, große Freude, große Not. Er hat sie vor seinen Vater gebracht, er hat sie mit seinem Vater geteilt, hat in der Gemeinschaft mit seinem Vater diese Dinge zum Gegenstand seiner Gebete gemacht. Wann betete der Herr Jesus? Wann und wo? Wenn wir die Stellen lesen, wo also steht, betet, immer die linke Kolonne unter den jeweiligen Evangelien, dann sehen wir, besonders bei Markus und bei Lukas wird beschrieben, wie der Herr Jesus sich zurückzog in Wüsteneien, also in öde Orte, wo kein Mensch war, wo er alleine war, wie er sich zurückzog in die freie Natur, wie er, bevor die Jünger aufstanden, aufstand am frühen Morgen und sich zurückzog irgendwo hin, dass er auch auf Berge ging, dass er eine ganze Nacht im Gebet verbrachte. Also wir sehen, er hat keinen besonderen Gebetsort gehabt, auf den er seine Gebete beschränkt hätte, so nach dem Motto, nur in meinem stille Zeitkämmerchen oder nur im Tempel oder nur an diesem oder jenem Ort. Er hat in der Regel einsame Orte aufgesucht, um mit seinem Vater allein zu sein, aber es hat ihn auch nicht gestört, wenn man ihn beim Beten gesehen hat. In Lukas 11, Vers 1 heißt es, als die Jünger ihn sahen, wie er betete, sagen sie zu ihm, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger gelehrt hatte. Also er ließ sich auch beobachten im Gebet. Aber zur Hauptsache sieht man, dass er sich zurückzog an einsame Orte, um zu beten. Und dass er auch lange Zeit dort verbrachte. Nächste Frage. Was hat er gebetet? Jetzt abgesehen von dem, was ich eben gesagt habe, große Freude, große Not. Als ich zum Glauben kam, habe ich gelernt, beten hat verschiedene Aspekte. Danken, loben, anbeten, bitten für persönliche Bedürfnisse und Fürbitte tun für die Bedürfnisse und Nöte der anderen. Und so sehr das wahr ist, so sehr ist Beten natürlich noch mehr als diese fünf Aspekte, die wir eben schon gesagt haben. Aber wir finden tatsächlich auch diese fünf Aspekte im Gebetsleben des Herrn Jesus. Zum Beispiel lesen wir in allen vier Evangelien, dass bei der Speisung der 5000 er die Brote nahm und dankte. Das, was wir vor dem Essen auch tun. Dort werden zwei Verben gebraucht, zum einen danken, zum einen loben. Unterschiedlich je nach Evangelium und Stelle. Also er dankte und er lobte Gott für die Gabe der Nahrung und für die Speisung der Menschen, die damit beschenkt wurden. Er dankte und lobte. Das könnt ihr alles auf diesem Blatt dann nachlesen. Aus Zeitgründen schlagen wir jetzt nicht jede Stelle nach. Er dankte, er lobte seinen Gott und Vater auch vor allen Menschen. Er hat auch ganz sicher angebetet, er redet mit der Frau am Brunnen. in Johannes 4 mit der Samariterin über Anbetung. Er sagt in Vers 20, Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was. Wir beten an, sagt er, und er sagt, dass der Vater Anbeter sucht, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ganz sicher hat Herr Jesus das selber auch gemacht. Wo könnte man in den Evangelien eine Stelle finden, wo er den Vater anbetet? Vielleicht könnte man in diesen Ausspruch, den wir eben in Lukas 10, Vers 21 gelesen haben, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, auch einen Ausdruck der Anbetung, das geht ja oft so ineinander über, wir können nicht ganz klar unterscheiden, das ist Anbetung und das ist Lob, obwohl man schon tendenziell sagen kann, Anbetung ist Gott für das, was er ist in seiner Person, anbeten, im Gebet ihn beschreiben und ihn eben anbeten für das, was er ist, während das Loben sich mehr auf das bezieht, was er tut. Aber wir können Gott nicht so sehr auseinander sezieren, dass wir sagen, Anbetung und Lob sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich meine, das schlägt aus dem gleichen erfüllten Herzen. Aber in Johannes 17, da heißt es, dass der Jesus seine Augen zum Himmel erhob und betete. Und obwohl es ein Gebet der Fürbitte ist, für seine Jünger, finden wir doch auch Aspekte der Anbetung in diesem Gebet, in Johannes 17, in diesem längsten Gebet des Herrn Jesus in den Evangelien. Er sagt zum Beispiel, Heiliger Vater, in Vers 11, ich komme zu dir, Heiliger Vater. Er redet ihn an in einem Geiste der Anbetung, Heiliger Vater. Und am Ende des Kapitels, in Vers 24 am Ende, sagt er, gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Heiliger Vater, gerechter Vater, er spricht ihn an in dieser Stimmung. Und das ist auch eine Stimmung der Anbetung. Also er hat gedankt, er hat gelobt, er hat angebetet. Er hat auch gesungen mit seinen Jüngern. Das ist ja auch ein Aspekt des Lobes, des Dankes, der Anbetung. Wir sehen das an dem letzten Abend, wo sie zusammen waren, bevor sie hinausgehen, sangen sie miteinander ein Loblied. Ich kann es nicht beweisen, aber ich nehme sehr an, dass er das auch bei anderen Gelegenheiten mit den Jüngern getan hat. Und dann hat er natürlich auch für seine Jünger gebetet. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht näher zu belegen. Wie ich eben schon sagte, Johannes 17, das ganze Kapitel, ist ein Gebet der Fürbitte für seine Jünger. Er bittet, dass sie bewahrt werden, dass sie geheiligt werden durch das Wort Gottes. Und am Ende äußert er den Wunsch, Vers 24, Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Er äußert diesen Wunsch seinem Vater gegenüber und bittet um seine Jünger, die bewahrt werden mögen hier in der Welt, nicht aus der Welt genommen werden, sondern in der Welt bewahrt werden, aber dass sie am Ende dann bei ihm sein mögen, wo er ist, damit sie ihn und seine Herrlichkeit schauen. Er hat auch für den Petrus Fürbitte getan, Lukas 22, da sagt er, Simon, Simon, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, Vers 32. Er hat für Petrus und auch sicher für die anderen Jünger gebetet, dass ihr Glaube nicht aufhöre. Das war sein Priesterdienst, sein besonderer Priesterdienst für die Seinen. Er hat für sie gebetet. Hat, jetzt kommen wir zum fünften, also Anbetung, Lob, Dank, Fürbitte, hat Jesus als Mensch hier auf der Erde auch gebittet für sich? Das ist ja das, was uns jetzt am allermeisten interessiert in der Regel. Die Bitten, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über das, was wir von ihm lernen, reden. Hat er gebittet? Ich komme zum Ergebnis, dass er ganz bestimmt gebittet hat. Wahrscheinlich, wenn es in Lukas 6 heißt, dass er die ganze Nacht im Gebet verbrachte, bevor er seine Jünger berief, dann war das wahrscheinlich eine Gebetszeit, wo er den Vater um besondere Unterscheidung gebeten hat, die Jünger zu erwählen aus der Masse derer, die dann zu jener Zeit ihn ja schon kannten. Es heißt in Lukas 6, Vers 12, es geschah in selbigen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Also er hat eine ganze Nacht im Gebet verbracht, bevor er dann seine Jünger erwählt hat. Und das war wahrscheinlich unter anderem eine Gebetszeit, wo er den Vater darum gebeten hat, ihm die richtigen Jünger zu zeigen. Aber wo ist der große Moment, wo er auch um etwas bittet? In Gethsemane, nicht wahr? Da bittet er zunächst Matthäus, ich lese aus Matthäus die Stelle, Matthäus 26, Vers 39. Er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Klammern wir dieses "wenn es möglich ist" einmal aus und sagen einfach: Vater, möge dieser Kelch an mir vorübergehen. Das war eine Bitte. Aber zugleich räumt er hier schon ein, wenn es möglich ist, und dann fügt er noch hinzu: Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und damit möchte ich überleiten zu dem zweiten Teil. Jesus betet und lehrt beten. Das ist der zweite Teil. Wenn es eine Lektion gibt, die wir von ihm lernen in den Evangelien und auf die er ganz großen Wert lag in der Belehrung über Gebet seinen Jüngern gegenüber, dann, dass das Gebet eines Gläubigen, wenn es um Bitten geht und auch um Fürbitte, immer in Verbindung mit dem Willen Gottes stehen muss. Lassen wir das einmal so stehen. Der Herr Jesus hat dann in Gethsemane ja ganz klar eben diese Bitte dem Willen Gottes untergeordnet und ist dann den Weg ans Kreuz gegangen. Er hat diesen Kelch ausgetrunken. Gehen wir jetzt zu uns über. Was lehrt der Herr Jesus uns in Bezug auf Gebet? Schlagen wir das wahrscheinlich aus dem ganzen Neuen Testament die bekanntesten Verse auf, nämlich das sogenannte Unser Vater Gebet in Matthäus 6. Hier lehrt er seine Jünger beten mit einigen schlichten Worten, und wir wollen nur zwei Grundsätze aus diesem Gebet, aus diesem Modellgebet erkennen, um dann davon in unser Gebetsleben überzuleiten. Matthäus 6, Vers 8, betet ihr nun also oder folgendermaßen: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Die Christenheit hat dieses Gebet zu einem Standardgebet gemacht und daraus genau das gemacht, was der Herr Jesus im Vers davor seine Jünger lehrt, was sie nicht tun sollen. Er sagt nämlich in Vers 7, Matthäus 6, Vers 7, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihr ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Und genau dieses Gebet oder diese Worte, die eigentlich eine Belehrung über Gebet sind, wurden zu einem Geplapper, das man unzählige Male wiederholt, um alle möglichen Dinge zu erreichen, Wünsche erfüllt zu bekommen, Sündenvergebung zu bekommen, Wie gesagt, das sind wahrscheinlich die Worte, die Verse aus dem Neuen Testament, die in der weltweiten Christenheit am besten bekannt sind. Die Tatsache, dass die Apostel dieses Gebet, so wie es hier Wort für Wort steht, nie wieder erwähnen, weist uns schon darauf hin, dass es nicht ein Muss ist für einen Christen, das wortwörtlich nachzubeten. Und was diese These bestärkt, ist auch die Tatsache, dass in Lukas 11, wo er dieses Gebet noch einmal erwähnt, es an drei Stellen leicht unterschiedlich ist, beziehungsweise drei Dinge weggelassen werden. In Lukas 11 heißt dieses Gebet nicht unser Vater, der du bist in den Himmeln, sondern einfach Vater, das der du bist in den Himmeln wird weggelassen. Dann heißt es dort, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel. Verzeihung, jetzt muss ich doch noch einmal nachlesen, weil ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Vater, also nur Vater, nicht unser Vater, der du bist in den Himmeln. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wird ebenfalls weggelassen. Unser nötiges Brot gib uns täglich, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung, und dann wird weggelassen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also es ist eine verkürzte Form im Lukas-Evangelium. Und das zeigt uns schon, dass es nicht darum geht, dieses Gebet wortwörtlich nachzusagen und schon gar nicht bewusstlos zu plappern. Bewusstlos ist etwas übertrieben, aber einfach ohne wirklich bei der Sache zu sein, nur um viele Worte zu machen. Es geht um eine Grundhaltung, eine Ausrichtung im Gebet. Und ich möchte wirklich nur zwei Dinge herausgreifen. Dieses Gebet ist ganz schlicht aufgebaut in Matthäus 6. Und zwar in zwei Hälften, die erste Hälfte etwas kleiner als die zweite. Und die erste Hälfte ist an den Vater, an Gott gerichtet. Und es wird nur über ihn geredet. Und die zweite Hälfte, da wird hauptsächlich über mich, über den Beter geredet und meine Bedürfnisse. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, dein Reich komme, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ich rede überhaupt nicht über mich, sondern nur er ist der Gegenstand meines Gebetes. Wunderbar, wenn die Herzen beim Beten zunächst so ausgerichtet werden. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Und wenn das klar ist in unserem Geist und in unserer Beziehung zu ihm, dass es um seine Ehre, um sein Reich, um seinen Willen geht, dann sagt unser Vater im Himmel, was hast du für Bedürfnisse? Was hast du für Nöte? Ich bin da, um dir zu geben, was du brauchst. Deine materiellen Bedürfnisse, gib uns heute unser tägliches Brot. Deine richterlichen Bedürfnisse, vergib uns unsere Schulden. Wir brauchen Vergebung. Das ist ein großes Bedürfnis, das wir haben. Und führe uns nicht in Versuchung. Bewahre uns vor Wegen und Problemen, die uns zu schwer sind, die uns versuchen würden auf eine Art und Weise, dass wir fallen würden. Materielle Bedürfnisse, richterliche Bedürfnisse und Bedürfnisse in Bezug auf Führung in Lebenssituationen. Aber alles unter der Überschrift Dein Wille geschehe. So lehrte der Herr Jesus seine Jünger beten, dass es beim Gebet nicht darum geht, eine Wunschliste zu präsentieren, wie beim Weihnachtsmann, sondern dass der Beter, der jetzt neues Leben aus Gott bekommen hat, der ein Kind Gottes geworden ist, der das Gebet praktiziert wie eine Atmung, wie gesagt, für seine neuen Menschen, dass er grundsätzlich immer zuerst auf Gott ausgerichtet ist, auf seine Ehre, dein Name werde geheiligt, auf seinen Willen, auf sein Reich. Und dass der Beter, das Kind Gottes, nun alle Dinge, die es braucht, natürlich auch vorbringen darf, aber es immer unter diese Bedingung dem himmlischen Vater bringt. Es soll nicht letzten Endes mein Wille umgesetzt werden, sondern dein Wille soll geschehen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, wie der natürliche Mensch Gebet versteht. Ich weiß noch, als ich gläubig wurde, als ich das Neue Testament zum ersten Mal durchlas, da stieß ich auf Johannes 14. Und jetzt bitte ich euch, wenn ihr nachschlagen wollt, noch die Kapitel Johannes 14 und folgende aufzuschlagen. Dort las ich, dass Johannes 14, wollen wir es kurz lesen, Vers 13. Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und als ich diese Stelle zum ersten Mal las, habe ich nur Augen gehabt für die Worte, was irgend ihr bitten werdet, werde ich tun. Vers 14 noch einmal, wenn ihr etwas bitten werdet, so werde ich es tun. Und ich habe mich sofort als den Befehlenden gesehen und Jesus als den Ausführenden, als den, der mich beschenkt, der jetzt etwas tut für mich, weil ich ihn ja darum bitte. So ist unser natürliches Wunschdenken. Wir kommen zu Gott, wir präsentieren ihm unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse und er befriedigt sie alle, so wie wir es gerne möchten. Und er ist so liebevoll, dass er nicht sagt, das darfst du nicht, sondern er sagt, deine Bedürfnisse sind mir sehr wichtig, sehr wichtig, aber du wirst sie erst dann so befriedigt bekommen, dass auch du wirklich glücklich wirst, wenn du zunächst einmal mein Reich, meinen Willen, meine Ehre suchst. Es ist etwa so, wie wenn ein Kind alle Wünsche, die es je hätte, von seinen Eltern immer erfüllt bekäme. Dieses Kind würde sehr früh zugrunde gehen. Da wir gar nicht wissen, was gut ist für uns, und da wir auch sündige, egoistische Herzen haben, würden wir total Schiffbruch erleiden, wenn wir alle unsere Wünsche erfüllt bekämen. Und so ist das vielleicht die wichtigste Lektion, die wir in Bezug auf Gebet lernen müssen, unsere Herzen völlig umzupolen, wenn wir gläubig werden. Und zu lernen, nicht so zu bitten, dass einfach unsere Wünsche befriedigt werden, sondern nach dem Willen Gottes, nach seinem Reich, nach seiner Sache, nach dem, was ihm dient und ihn verherrlicht, zu suchen und dann aus diesem Verständnis heraus Bitten vorzubringen. Ja, was heißt das praktisch? Lass mich noch ein Beispiel erwähnen. Wir haben eine krebskranke Frau in unserer Gemeinde und wir sind jetzt hin und her gerissen. Wie sollen wir für sie beten? Sollen wir für Heilung beten oder sollen wir dafür beten, dass Gott verherrlicht wird durch ihr Leben oder durch ihren Tod? Das ist schon ziemlich hart, wenn ihr einen todkranken Menschen habt, so für ihn zu beten, Herr, verherrliche dich durch den Tod dieses Menschen. Und doch ist das richtige Gebet. Wir dürfen für ihre Heilung beten. Wir dürfen beten, Herr, mach sie gesund. So wie der Herr Jesus im Garten Gethsemane sogar gebetet hat, Vater, nimm diesen Kelch weg von mir, wenn es möglich ist. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dadurch, dass der Vater den Kelch nicht weggenommen hat, sondern der Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist Gott viel mehr verherrlicht worden, als wenn der Herr Jesus vom Garten Gethsemane in den Himmel aufgefahren wäre, so wie es die Moslems behaupten. Und so gibt es für uns keinen Weg, von dem wir nicht sagen müssen, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Das müssen wir uns angewöhnen. Sein Wille soll geschehen, er soll verherrlicht werden und er soll tun, was gut ist. Meine Frau und ich stehen im Moment vor der Frage, wie der Dienst für die Haitianer und für Haiti, von denen man zurzeit wieder viel hört durch die Hurricanes in der Karibik, wie unser Dienst für die Haitianer, nicht nur für die Haitianer in Haiti, sondern auch die 10 Millionen Haitianer außerhalb von Haitis, wie er gestaltet werden soll. Und es wäre von der ganzen Strategie her logischer, den Haitianern von Kanada, von Quebec aus, der französischsprachigen Provinz Kanadas aus, mit Literatur zu dienen und einfach auch näher bei ihnen zu sein, weil gerade die Exil-Haitianer, sie siedeln von Südamerika bis nach Labrador und Alaska auf dem amerikanischen Kontinent. Und wenn man ihnen mit französischer Literatur ihrer Muttersprache dienen will, dann ist das irgendwie logischer, das von dort aus zu tun, zumal dort auch Brüdergemeinden und französischsprachige Literaturverlage existieren. Und so stehen wir vor der Frage, sollen wir nach Kanada gehen, um den Haitianern von dort aus zu dienen, oder sollen wir in Deutschland bleiben? Und jetzt haben wir ein Herz, das natürlicherweise schlägt. Das Herz meiner Frau schlägt natürlicherweise für die Familie und die Freunde und die Gemeinschaft hier in Morsbach. Und mein Abenteurerherz schlägt für Kanada, das Land meiner Träume und die Bären und die Elche und die Wälder und die Seen. Und unsere natürlichen Herzen schlagen und machen sich Gedanken. Und wenn wir jetzt nur natürlicherweise verheiratet wären und nicht im Herrn geheiratet hätten, dann gäbe es jetzt richtig Ehekrach. Vielleicht sogar Trennung und jeder würde seinen Weg gehen. Aber es ist so schön, wenn man in irgendeiner Gemeinschaft, in der Ehe, in der Gemeinde, unter Freunden, ein gemeinsames Projekt hat und sich dann einfach fragen darf, Herr, was ist eigentlich dein Wille? Was verherrlicht dich? Was fördert dein Reich? Was fördert deine Gemeinde? Zeig es uns und dann wollen wir genau diesen Weg gehen, der dich ehrt, der dich verherrlicht. Und darum bitten wir, sei es Leben, sei es Tod, sei es irgendein Weg hier auf der Erde, irgendein Dienst, unser Gebetsleben wird dann reich und freimütig, indem wir den Mut haben, Gott die kühnsten Bitten zu äußern, wenn wir überzeugt sind, es ist jetzt dein Wille, Herr, für den ich bete. Oder ich bete in deinem Willen, in dem Weg, der dir gefällt. Und so frag dich immer, wenn du für irgendeine Sache bittest, ist es eine Sache, die er will, die ihm gefällt, die ihn verherrlicht? Paulus hatte irgendein Leiden, wir wissen nicht genau was für eins, vielleicht ist es gut, dass wir es nicht wissen, sondern dann, es geht um einen Grundsatz und er sagte in 2. Korinther 12, dass er den Herrn dreimal angefleht hat, ihm das wegzunehmen. 2. Korinther 12, Vers 7, auf dass ich mich nicht durch die Überschwänglichkeit der Offenbarungen überhebe, das war ein Erziehungsmittel Gottes, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satan, auf das er mich mit Fäusten schlage. Also es ist auch bildlich zu verstehen, dieser Engel war nicht sichtbar mit Fäusten vor ihm und schlug ihn, sondern es war irgendein Leiden, vielleicht ähnlich verursacht wie bei Hiob damals, dass Gott einfach dem Satan einen gewissen Spielraum gegeben hat. Auf dass ich mich nicht überhebe, für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, auf dass er von mir abstehen möge. Und der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Und dieses Leiden ist weitergegangen, weil Paulus lernen musste, dass Gott viel mehr verherrlicht wird, wenn sein Reich, menschlich gesprochen unmögliche Dinge, in Schwachheit vollbracht werden, als in Kraft und Stärke und in einem menschlichen Überfliegertum, besser, stärker, schöner, intelligenter, reicher. Gott hat in der Regel Diener und Dienerinnen berufen, die sein Werk hier auf der Erde tun, die menschlich gesprochen keine großen Leuchten sind. Und vieles ginge viel einfacher, zum Beispiel eine Fremdsprache zu erlernen, wenn man ein Sprachgenie wäre. Aber nicht jeder Missionar, der eine Fremdsprache lernt, ist ein Sprachgenie. Gott hat das so angeordnet, dass er mit bescheidenen und menschlich gesprochen oft demütigen, kleinen Mitteln sein Reich fördert. Dadurch wird er ganz besonders verherrlicht und groß gemacht. Und wir werden eben nicht so groß gemacht, weil wir dabei menschlich gesprochen nicht so leuchten. Und so war Paulus auch ein Mensch, der menschlich nicht so einen besonderen Eindruck gemacht hat. Und zudem hat er noch dieses Leiden von Gott bekommen. Aber dadurch ist Gott in ganz besonderer Weise verherrlicht worden. Lasst uns vom Herrn Jesus selber das lernen, dass wir nach dem Willen Gottes fragen, dass wir in seinem Namen beten. In seinem Namen beten heißt das, was zu seiner, was seinen Interessen dient. Etwas, was so geäußert wird, wie wenn Gott selber es sagen würde, weil es für ihn ist und seinem Reich dient. Lasst uns von Herrn Jesus das lernen, so zu beten und nicht wie an Weihnachten mit einem Wunschzettel zu ihm kommen, um einfach unsere Wünsche erfüllt zu bekommen.